Leipzigerin aus aller Welt. Dies ist die dritte Folge der Sendereihe aus dem Liminalraum, die auch auf Radio Blau ausgestrahlt wird. Leipzigerinnen aus aller Welt sind Frauen, die seit einigen Jahren in Leipzig wohnen, nicht aus Deutschland stammen und für die Stadt im sozialen Bereich aktiv sind. Diese Angaben sind noch ziemlich unpräzise, denn was heißt es, dass sie seit einigen Jahren in Leipzig leben? 5 oder 10 Jahre? Was bedeutet im sozialen Bereich? Und was, dass sie nicht aus Deutschland stammen? Was ist zum Beispiel, wenn jemand beide Eltern aus einer anderen Kultur hat? Allein diese Fragen zeigen, wie unterschiedlich die Geschichten und die Erfahrungen sind, die wir in diesen Sendungen hören werden. Gemeinsam haben sie aber eins. Es sind Geschichten von Frauen, die außer der Deutschen eine weitere Kultur gut kennen und die sich für Leipzig, die Stadt, in der sie wohnen, einsetzen. Sie prägen hier das Stadtbild und das konkrete Leben. Ohne sie wäre Leipzig nicht so, wie es jetzt ist. In dieser Reihe geht es um ihre Erfahrungen, ihre Arbeit und ihre Aktivitäten und um Leipzig. Was hält sie zum Beispiel in Leipzig fest? In den vergangenen 2 Sendungen habe ich schon von meinen ersten Eindrücken in Leipzig erzählt und auch von dem Bezug zu der Stadt. Dieser hat sich allerdings mit einem Ereignis enorm verändert. Der Geburt meines Kindes. Mein Sohn ist gebürtiger Deutscher und in seinem Ausweis steht, dass er in Leipzig geboren ist. Er ist Leipziger. Dadurch hat sich bei mir, ohne rationale Erklärung, der Wunsch verstärkt, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Ich habe mir dieselbe Staatsangehörigkeit meines Sohnes gewünscht, als könnte ich mich dadurch in eventuellen zukünftigen Horrorszenarien, in denen Nationalitäten in Europa eine zunehmende Bedeutung haben sollten, sicherer fühlen. Seit der Geburt meines Kindes haben sich plötzlich auch neue bürokratische Angelegenheiten in meinem Leben gehäuft, die mit der Stadt zu tun haben. Zudem verbinde ich, was vielleicht am wichtigsten ist, viele Orte mit seiner Geburt und mit seinen ersten Lebensjahren, wodurch die Stadt für mich einen ganz anderen visuellen Charakter angenommen hat. Außerdem mache ich mir nun Gedanken über das deutsche und besonders über das sächsische Schulsystem, über das Kita-Angebot in Leipzig. Heute fühle ich mich verantwortlicher für die Leipziger Gesellschaft als zuvor und habe auch konkrete Vorschläge, wie zum Beispiel bürokratische Abläufe anders funktionieren oder auch wie ein Bildungssystem und Bildungsangebot aussehen könnte. Wie kann ich die weitertragen? Die Bedeutung von Bildung in einer Gesellschaft war mir schon immer klar, aber die gigantische Rolle des Bildungssystems wurde mir nun, da es mich direkter betrifft, bewusster. Auch über Bildung möchte ich mich heute mit Anayansi Chakon unterhalten. Wie habe ich Anayansi kennengelernt? Anayansi arbeitet für das entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen, wofür ich mittlerweile 2-mal einen Workshop gehalten habe und organisiert jedes Jahr ein wichtiges Bildungsangebot, die Qualifizierungsreihe, die sich besonders an Migrantinnen richtet.
Ja, ich bin tätig beim entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen und nach meinem erfolgreichen Masterstudium in Politikwissenschaft an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und auch nach meiner Elternzeit von meinem ersten Kind habe ich eine Möglichkeit gesucht, meinen Werdegang hier in Deutschland aufzubauen. Und von daher habe ich 2013 die Qualifizierungsreihe zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit entdeckt, sage ich mal so, und habe ich besucht. Und seitdem, also es war mein erster Kontakt zu dem Verein. Und seitdem bin ich tätig in der Bildungsarbeit und konnte ich in verschiedenen Vereinen und Schulen tätig werden und Erfahrungen damit sammeln. Genau, also so bin ich zum NS gekommen. Seit Juli 2016 bin ich Teil des netten NS-Teams im Bereich Migration und Anwelt. Genau. Ja, also die Aufgabe des Bereiches ist es, eine globale Perspektive und das Wissen und die Erfahrungen aus dem globalen Süden sichtbar zu machen. Und das machen wir durch die Einbeziehung von Menschen aus dem globalen Süden, welche auch also in Sachsen leben. Ne? Also wir versuchen ne, diese Perspektive aus dem globalen Süden in die Bildungsarbeit mit berücksichtigt wird. Also das ist, weil zurzeit also die Nicht-Selbstverständlichkeit und Unsichtbarkeit von postmigrantischer Perspektive ist leider ganz wenig Präsenz in der Bildungsarbeit, in deutschen Bildungskontexten. Und das ist sehr wichtig für uns. Also wir haben auch leider, also wir stellen leider fest, dass die Akteurinnen in Bildungskontexten sind mehrheitlich weiß in Anführungsstriche und haben auch keine eigene oder familiäre Migrationsgeschichte oder haben auch sogar keine Erfahrungen im globalen Süden oder auch nicht dort aufgewachsen und dadurch nicht sensibilisiert. Und deswegen ist das für uns sehr wichtig, um eine soziale und ökologische Transformation zu schaffen, ist für uns sehr wichtig auch, dass diese Perspektive auch mit berücksichtigt wird. Und das ist unser Aufgabenbereich und das versuchen wir durch unsere Projekte umzusetzen, aber auch durch die Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsvereinen. Und das läuft ganz gut. Unsere Projekte geht es auch darum, also erstmal eine Qualifizierungsreihe zu machen in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, wo migrantischen Menschen, die hier in Sachsen leben, ihre Expertise, sozusagen die Bildungsarbeit auch weitergeben können und ihre Erfahrungen. Und wollen wir damit auch diesen Kontakt zu unseren Mitgliedsvereinen auch aufzubauen, damit diese Teilnahme und die Sichtbarkeit vor allem dieser Perspektive in der Bildungsarbeit mit berücksichtigt wird. Genau, das ist so ein Projekt von uns. Wir haben auch noch, wir arbeiten zusammen mit der Sächsischen Jugendstiftung im Rahmen vom Genial Sozial. Und da versuchen wir auch entwicklungspolitische Arbeit zu machen, wo wir auch die Sichtbarkeit oder die Zusammenarbeit mit den migrantischen Referentinnen auch berücksichtigt wird und die Themen, so diese globale Perspektive auch in dem Projekt auch behandelt wird. Genau, wir haben auch noch eine Ausstellung und die Ausstellung Weiß-Schwarz. Also seit 10 Jahren haben wir diese Ausstellung, wo wir versuchen auch unsere Bilder, die wir im Kopf haben, sozusagen die sozusagen durch koloniale Sichtweise auch geprägt sind, versuchen wir sie auch um zu ändern, zu beeinflussen, dass es auch diese postkoloniale Perspektive auch durchzusetzen. Bei der Qualifizierungsreihe, ja, also wir bieten 7 Modulen an bei der Qualifizierungsreihe und da versuchen wir eine Anführung zum globalen Lernen und bildungsfernnachhaltige nachhaltige Entwicklung zu machen. Und in den 7 Modulen gibt es 3 Module, wo wir versuchen, Themen der Bildungsarbeit zu zeigen und was da beinhaltet und was kann man auch zu Methoden nutzen. Und man kann auch in einem Modul sozusagen Input bekommen zum Projektantrag, wenn man sozusagen Lust hat, ein Projekt zu initiieren. Man kann auch dort in diesem Modul sozusagen die Werkzeuge, sage ich mal so, bekommen, um einen Antrag zu stellen. Man hat auch ein Bild zu der Bildungsarbeit in sächsischen Schulen. Laden wir einen Referent oder eine Referentin ein vom LASUB, Landesamt für Schule und Bildung. Und da gibt es auch eine gute Zusammenarbeit, wo wir sozusagen die Bildungslandschaft in Sachsen zeigen. Und es gibt auch ein Modul, wo wir mit unseren Mitgliedern zusammenarbeiten, die sich vorstellen können und den Einstieg von den Teilnehmern ermöglichen können als Bildungsreferentinnen. Also das Modul hat ganz gute Feedback bekommen und das machen wir so seit 2 Jahren und das ermöglicht sozusagen den Anstieg zu einigen Vereinen von uns, also Mitglieder. Genau. Genau, also ich organisiere das, aber nein, also wir haben auch bei jedem Modul verschiedene Referentinnen und wir machen auch ein Team, also bei jedem Modul und wir versuchen auch, dass das Team so gebildet wird, dass auch so die migrantische Perspektive auch vertreten ist. Und genau, also bei jedem Modul versuchen wir, dass diese Teilhabe von der migrantischen Perspektive dabei ist. Also, was wir jetzt zusammen beobachten, ist, dass jetzt Vereine schon mitbekommen haben, dass Vereine, die jetzt sogar selber Angebote machen für Migrantinnen, die Interessen haben, die Bildungsarbeit anzusteigen. Also jetzt sind ja nicht nur wir, die das initiieren, sondern gibt es Interesse von verschiedenen Vereinen, die auch in die Richtung auch was machen. Es sind angeboten entweder für fortgeschrittene Referentinnen oder für neue Einsteiger. Und das freut uns, dass es auch so in die Richtung sich entwickelt hat. Die Landesstrategie für Bildung für nachhaltige Entwicklung in Sachsen versucht auch, die globale Perspektive auch einzubauen. Und es gibt auch eine Beratungsgruppe, die die Umsetzung dieser Landesstrategie versucht zu machen. Und da werden auch diese Perspektiven berücksichtigt. Und wir sind auch dabei in dieser Beratungsgruppe und versuchen wir, dass das wahrgenommen wird, dass es wichtig ist, um eine sozial-ökologische Transformation zu schaffen. Ja, meine persönlichen Ziele in meiner Arbeit sind natürlich auch die Ziele, den Bereich auch hat. Also deswegen bin ich auch in dem Bereich, arbeite ich auch sehr gerne. Und ist das sozusagen diese Aufgabe zu schaffen, dass es selbstverständlich wird, dass die globale Perspektive, migrantische Perspektiven, das Wissen und Erfahrungen von diesen Menschen auch selbstverständlich wird in der Bildungsarbeit. Und das ist auch, es ist eher ein Gewinn für die Bildungsarbeit. Und ich finde das ganz gut, dass vor allem in Deutschland diese Internationalität von Deutschland ist ein Potenzial, um in der Richtung was zu schaffen, der soziale ökologische Transformation. Sachsen hat auch dieses Potenzial und es wäre ganz gut, auch in die Richtung was zu schaffen. Und das ist auch mein Ziel, meine Aufgabe, meine Motivation, dass unsere Perspektiven so wahrgenommen werden, weil ich selber auch aus Nicaragua komme und selber auch Migrationsgeschichten habe und kenne ich das, wie das ist. Ah, was wäre schön, hier zu haben, was ich in meinem Heimatland hatte. Ja, also es fehlt mir diese alltägliche Hilfsbereitschaft in Leipzig. Ich habe ganz viel das mir gewünscht auf der Straße, zum Beispiel, wenn ich in der Straßenbahn einsteige und weil ich nicht einsteigen kann mit einem Kinderwagen, weil ich Treppe hoch muss. Also diese alte Straßenbahnen, wo man Treppe hochgehen muss und eine Mutter mit einem Kinderwagen kann nicht alleine hochgehen. Und das war nicht selbstverständlich, die Hilfe zu bekommen. Also man musste nach Hilfe fragen. Und in meinem Land sehen die Leute, dass die Frau in Schwierigkeiten ist und die kommen automatisch zu uns und bieten die Hilfe an. Und das fällt mir sehr. Genau, diese alltägliche kleine Solidarität zeigen, kleine Hilfsbereitschaft zeigen, das machen der Gesellschaft eine ganz andere Stimmung und ganz andere Lebensweise. Ich habe sogar in meinem Haus, also in dem Haus, wo ich wohne, muss ich auch Treppe hochgehen mit dem Kinderwagen, musste ich auch Treppe hochgehen mit dem Kinderwagen. Und ich war eigentlich schon ausgeübt, das allein zu machen, weil ich das alleine machen musste, ne? Also niemand war da, um mir zu helfen. Da musste ich das alleine klarkommen. Und ich war schon ausgeübt, da konnte ich schon schaffen, das habe ich geschafft, alleine zu machen. Aber manchmal kamen auch Mitbewohner rein und haben die Hilfe angeboten. Und da habe ich akzeptiert, da habe ich auch angenommen. Auch wenn ich schon ausgeübt habe und ich das schon alleine schaffen konnte oder kann, dann habe ich aber trotzdem ja gesagt, ja, ich brauche die Hilfe, weil ich brauche sowas. Ich brauche diese Hilfsbereitschaft, alltägliche Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft. Das fehlt mir. Die Straßenbahn 8 zum Beispiel, da erinnere ich mich ganz gut, die 8, ich nehme dich nicht, die Straßenbahn 8, weil die hatte keinen Waggon am Ende. Keinen Wagen am Ende und deswegen da brauchte ich immer Hilfe und ich habe das immer vermieden, diese Wagen oder diese Straßenbahnen zu nehmen, weil musste ich in der Situation sein, jemand zu fragen, können Sie mir helfen? Und ich hatte das Gefühl, ich störe. Na? Und deswegen habe ich solche Situationen vermieden. Und das macht mich traurig. Was kann man tun, was dagegen tun? Also ich habe das so gemacht, dass ich selber so mache, wie ich mir wünsche und dass ich immer noch meine Hilfe anbiete und ich bin immer Hilfsbereitschaft, wobei manchmal auch nicht gut ankommt, weil ich manchmal so plötzlich reagiere, wenn etwas passiert und ich gehe dahin und helfe einfach und das wird aber leider nicht so gut angesehen, sondern eher wird ich störe, ne? Und das ist mir auch schon passiert und trotzdem ist es meine Haltung. Es ist für mich meine Miteinanderleben ist für mich das Miteinanderleben ist, dass die Hilfsbereitschaft diese alltägliche Hilfsbereitschaft dabei ist und so schafft man das, diese friedliche Miteinanderleben. Ja, das ist eine schwierige Sache, von Verantwortungen zu sprechen. Ich würde das nicht so darstellen, wer hat die Verantwortung, sondern eher zu gucken, wollen wir zusammenleben? Möchte ich hier in dieser Gesellschaft leben? Um hier in dieser Gesellschaft zu leben, was ist mein Beitrag dazu? Was ist aber auch der Beitrag von der Gesellschaft für mich, um mich wohl zu fühlen hier und mich zu entscheiden, hier zu leben? Und ich sage mich zu entscheiden auch so mit Privilegien, ne? Also ich kann noch mit Privilegien sagen, ich entscheide hier zu leben. Es gibt viele Menschen, die das nicht machen können, die auch leider ein schlechteres Lebensverhältnis haben und sowas nicht machen können. Und deswegen denke ich, diese Miteinanderleben soll so gestalten, indem man auch das will. Und natürlich gibt es auch Sachen, ich bin glaube ich schon eine Hybrid, Hybridperson, weil ich auch schon beeinflusst bin von der deutschen Kultur. Und habe ich aber auch noch meine nicaraguanische Kultur. Und es ist bei mir jetzt nur eine Mischung von allen, von verschiedenen Kulturen, und habe ich auch glücklicherweise, sage ich, Freunde, die auch aus aller Welt kommen, verschiedenen Regionen der Welt, die auch mein Leben bereichern. Und wenn man also diese Haltung hat, ich will hier leben, ich will hier wohnen, ich möchte hier was schaffen, ich möchte einen Beitrag leisten, dann ist, glaube ich, eine ganz gute Haltungsweise, um so friedlich wie möglich ein Leben hier zu schaffen. Ja, ob ich mich Leipzigerin fühle, das finde ich so eine gute Frage. Das kann ich nicht so einfach antworten. Also was heißt sich Leipzigerin fühlen? Woran kann man das feststellen, dass man schon ein Leipziger oder eine Leipzigerin ist? Ich kann nur vielleicht aus dem Sicht meines Landes gucken, wenn zum Beispiel deutsche Freunde schon lange in meinem Land wohnen oder in meiner Heimatstadt gewohnt haben und sie umgangssprachlich gesprochen haben in der Bevölkerung und typisches Essen von Nicaragua genossen haben oder so einfach ganz locker mit den Leuten gesprochen haben und traditionellen Festen auch mitgemacht haben, dann ist die Bevölkerung vor Ort hat immer gesagt, ah, du bist schon ein Nica, ne? Du bist schon ein Nicaraguaner. Und dann dadurch wird so ganz viel gezeigt, als du, das wird gezeigt, dass die Person schon angekommen ist, dass die Person schon eine gute Beziehung zu der Bevölkerung gebaut hat und das auch ganz gerne mitmacht, ne, in dem alltäglichen Leben von der Bevölkerung vor Ort. Und das für uns ist auch ganz schön zu sagen. Also wenn wir das sagen, du bist schon ein Nika, also es ist für uns schon, sagen wir das so mit Anerkennung, mit Liebe, mit Stolz, dass wir froh sind, dass die Person schon in unserer Kultur mitmacht, ganz schon mitmacht. Und das ist für mich sehr goldig, also sowas zu hören, wenn Wenn jemand von meiner Heimatstadt eine Person, die aus einem anderen Land sagt, du bist schon eine von uns, sage ich mal so, ne? Das Gegenteil hier in Leipzig oder in Deutschland höre ich, ne? Also wenn man zum Beispiel schon, sage ich mal so, integriert ist in die Gesellschaft, manchmal gibt das nicht so gut angesehen oder anders wahrgenommen. Also es sind hier in Deutschland andere Gedanken, sich sozusagen als Leipziger oder Leipzigerinnen anzusehen. Es wird eben immer mehr verlangt von den Migrantinnen, Leute, dass sie ihre Authentizität beibehalten und dadurch auch, dass sie immer noch sagen, du bist aus einem anderen Land. Ich zum Beispiel habe ich Freunde gefragt, deutsche Freunde gefragt, können ja sagen, dass ich schon eine Leipzigerin bin, und die konnten nicht so einfach eine Antwort geben. Die konnten nicht so einfach, und das war schwierig, und das war für mich schon okay, alles klar. In meinem Land sagen die Leute was anderes, ne, äußern was anderes, aber es ist hier eine andere Dynamik, also eine andere eine Sehensweise, was heißt, ein Deutscher zu sein oder was heißt, eine Leipziger oder Leipzigerin zu sein. Genau, wie gesagt, das war schwierig, die Frage zu antworten. Und ich würde sagen, also ich bin schon in die Stadt angekommen. Ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt in Leipzig. Und ich mag die Stadt. Also ich mag Clara Zetkin Park, mit meinen Kindern dahin zu gehen. Die versteckten Radwege faszinieren mich sehr von Leipzig. Also ich bin in der Stadt unterwegs mit dem Fahrrad und immer wieder entdecke ich neue Radwege, und das fasziniert mich sehr von der Stadt. Die Kulturszene der Stadt ist auch sehr breit, und das mag ich sehr. Also ich mit meinem Mann gehen wir sehr gerne zum Kristallpalast Varieté Leipzig zum Beispiel. Da versuchen wir zumindest einmal im Jahr dahin zu gehen. Die Lateinamerika-Tage zum Beispiel, also ganz schöne Veranstaltungen und Angeboten werden da organisiert. Also es gibt so alle möglichen kulturellen Angebote der Stadt, und da machen wir sehr gerne mit. Die Stadtbibliothek besuchen wir auch sehr gerne. Die Stadt hat auch eine sehr schöne Bibliothek. Und ich mag zum Beispiel auch die Prinzen hören. Ja, ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und ich versuche ja natürlich durch auch die Sprache, ich spreche mit ihnen Spanisch, und auch versuche ich beim Kochen so nicaraguanisches Essen zu machen. Versuche ich zum Beispiel bei den Geburtstagen immer Piñatas dabei zu haben. Für mich ist das wichtig. Es wäre mich ein Zeichen von meiner Kultur, die Piñatas. Und meine Kinder lieben es. Die wünschen sich auch jedes Jahr eine Piñata, und die sagen Welle, was für eine Piñata sie wollen. Ja, es sind verschiedene Elemente, aber auch allein das ist in Kontakt mit mir. ist schon für mich ein Beitrag für meine Kultur. Ja, was ist eine Piñata? Gute Frage. Das ist eine Figur aus Pappmaché, wo die man sozusagen so bastelt und da drin kann man Süßigkeiten reintun oder was man möchte, kleine Spielzeuge. Und dann wird sie dekoriert mit Krepppapier. Und dann zum Geburtstag schlagen die Kinder die Piñata, um die Süßigkeiten rauszukriegen. Wenn die Frage ist, sind deine Kinder Leipziger, Leipzigerinnen? Ich denke schon, dass sie schon mehr mitbekommen als ich. Na, also ich denke schon, ich merke bei meinen Kindern, dass sie sogar die Sprache, also sie können mehr Sächsisch als ich. Zum Beispiel oder einige Äußerungen, die ich nicht verstehe, dann erklären sie mich, also was das bedeutet. Genau, was Essen angeht, erklären sie mir auch manchmal, wenn sie ein Gericht etwas gegessen haben, dann frage ich, was ist das? Und dann erklären sie, was es ist. Ich denke schon, dass sie irgendwie eine andere Weise vom Leben hier in Leipzig bekommen als ich. Ich habe andere Wurzeln und habe ich auch eine andere Lebensform, bin ich woanders gewachsen und deswegen habe ich auch diesen Einfluss und deswegen ist das für mich schwierig. Genau, allerdings, wie gesagt, ich mache viele Sachen, die hier gemacht werden, mag ich sehr gerne mitzumachen. Zum Beispiel mit der Familie am Wochenende nachmittags Kaffee trinken. Das ist was Neues, was ich auch hier kennengelernt habe und haben wir auch schon der Familie eingeführt und das genieße ich so seit, so diese Zeit zu haben und am Tisch sitzen mit der Familie, mit Kaffee und Kuchen. Und das machen wir auch nicht, das machen wir natürlich nicht in Nicaragua, das machen wir hier. Und das gehört zu Leipzig auch, zum Osten, so wie ich gehört habe. Genau. Wie ist die Situation der Frauen in Leipzig? Also, das ist für mich so eine gute Frage, die für mich auch noch schwierig zu antworten ist, weil ich bin hier eher mehr als Migrantin gesehen, als Migrantin und eher als Frau. Und ich habe immer so das Gefühl, ich bin so diese Gedanken, ne? Ich werde hier so als Migrantin angesehen und von daher bin ich so mehr fokussiert auf die Situation der Migrantinnen in Leipzig und natürlich auch als Frau spürt man auch in dem privaten Leben, auch in dem gesellschaftlichen Leben, wie man angesehen wird. Allerdings es ist für mich noch Präsenz, noch mehr Präsenz als Migrantin wahrgenommen zu werden. Und deswegen ist das für mich schwer. Also da, ja, ich habe natürlich in der Migrantinnen-Community sehe ich, dass da so viele Frauen sich engagieren, also ganz viele Frauen, vor allem in der Zeit, Corona-Zeit, haben sich ganz gut zusammengeschlossen und auch sogar auch die Geflüchteten auch in der Corona-Zeit weiter unterstützt. Sie haben sich mobilisiert, um diese Unterstützung zu zeigen. Und ich finde, dass dieses Engagement in der migrantischen Community von den Frauen sehr ganz gut stark positioniert. Ja, also so, man spürt auch hier in Deutschland, ne, dass die Frauen auch noch benachteiligt sind. Also es gibt schon einen Fortschritt zum Thema Emanzipation im Vergleich zu meinem Land zumindest. Allerdings spürt man, dass die Frau immer noch im Nachteil ist im Vergleich zu den Männern. Also was auch Gehalt angeht, was auch Engagement auch in Zuhause auch, Aufgaben zu Hause. Die Frau ist, die sich um die Kinder kümmert, die länger zu Hause bleibt, länger Elternzeit macht. Genau, das kann man auch noch hier beobachten, die auch sogar mehr, weniger verdient und auch sogar noch weniger durch die Steuerklassen, weil der Mann mehr verdient und das ist besser, wenn der Mann das Geld bekommt und der weniger verdient, bekommt die höhere Steuerklasse und wird ganz viel abgezogen. Und da ist man noch natürlich die Frau immer noch im Nachteil, weil das ist die Frau, ist die weniger verdient. Genau, das beobachtet man auch hier. Das Kindergartensystem in Deutschland, also da die gesellschaftlichen Bedingungen so unterschiedlich sind zu uns, zu meinem Land, dann muss das so funktionieren, weil wir beide sind berufstätig und wir brauchen diese Unterstützung, ne? Also von der Betreuung. Allerdings frage ich mich auch, wie können wir das schaffen, damit die Eltern mehr Zeit mit den Kindern verbringen können? Und das ist sehr schwierig für mich, eine Antwort zu finden, weil wir auch beide so berufstätig sind. Und in Nicaragua zum Beispiel gehen die Kinder zum Kindergarten nur 4 Stunden und dann gehen sie nach Hause, die machen Mittagessen zu Hause. Die Eltern kochen oder die Oma oder Familie und dann gibt es sozusagen mehr zusammengelebt und hier ist es nicht möglich durch die gesellschaftliche Struktur. Und von daher, also da wir schon beide berufstätig sind, bin ich sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt, eine Betreuung überhaupt zu haben hier in Leipzig. Sonst muss ich diejenigen, die zu Hause bleiben muss, als Frau. Ich habe so ein Zitat von Virginia Woolf. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Es gibt kein Tor, kein Schloss, kein Riegel, die ihr vor die Freiheit meines Geistes setzen könnt. Ich hoffe, habe ich so richtig übersetzt, ja. Vorgelesen. Das ist so ein Zitat, der mich als Frau so meine Freiheit ermöglicht. Ja, ich engagiere mich auch in allen Bereichen in Leipzig. Und zwar, ich bin Mitglied im Elternrat des Kindergartens meiner Tochter. Da gibt es ein ganz nettes Mitglieder-Team. Dann verstehen wir uns ganz gut und schaffen wir ganz gute Sachen für den Kindergarten. Ich habe auch ein persönliches Projekt zusammen mit meinem Mann. Wir unterstützen einen Kindergarten in meinem Heimatstadt in León, in Nicaragua. Wir haben mit Unterstützung von Freundinnen aus Leipzig und auch aus Hamburg und auch aus anderen Städten, die uns unterstützt haben mit Spenden, um Toiletten in dem Kindergarten zu bauen. Also der Kindergarten hatte leider keine Toiletten und Das konnten wir machen. Und dann so hat das angefangen. Und seit, ich glaube, das war seit 2014, unterstützen wir den Kindergarten und haben wir auch bei unterschiedlichen Projekten noch weiter unterstützt. So auch Bildungsmaterialien, auch Materialien zum Basteln zum Beispiel, auch Unterstützung für die Erzieherinnen zum Beispiel. Also so verschiedene Sachen, auch, auch Wasser für den Kindergarten. Auch haben wir auch ein Projekt gehabt, um Wasser zum Kindergarten im Kindergarten zu haben. Genau, also das ist ein persönliches Projekt, was uns Freude bringt und wir sehen die Notwendigkeit, da etwas zu machen. Aber wir können leider dieses Projekt, dieses privates Projekt nicht mehr durchführen können aufgrund der aktuellen Situation in Nicaragua. Also die Regierung hat zurzeit oder hat schon mehrere Gesetze gemacht und eingesetzt. Dazu ist das Gesetz zu den Agentes Extranjeros. Das heißt, das Gesetz für ausländische Agenten beziehungsweise Vermittler. Durch dieses Gesetz gibt es jetzt mehr Kontrolle für die Nichtregierungsorganisationen und dadurch werden die Rechte von der Zivilgesellschaft beschränkt. Es gibt mehr Kontrolle auch zu den Einkommen und Ausgaben, also von den Organisationen. Jedes Jahr müssen die Organisationen jetzt im Innenministerium einen Finanzbericht vorlegen und auch einen Sachbericht. Und dann ist die Entscheidung von dem Ministerium, gucken, ob der Verein weiter eingetragen bleibt, also weiter arbeiten darf oder nicht. Das heißt, jedes Jahr sind diese Vereine unsicher, ob sie weitermachen. Also es gibt viele, viele, viele Kontrolle durch das Gesetz und dadurch sind wir schon betroffen und können wir leider das Projekt nicht weiterführen. Also wir werden dieses Jahr noch den Kindergarten weiter unterstützen, aber wir haben schon leider an unseren Spender darum gebeten, nicht mehr für das Projekt zu spenden, weil wir leider nicht mehr den Kindergarten unterstützen können, aufgrund dieses Gesetzes, aufgrund der Kontrolle der Regierung. Die Banken haben Recht zu kontrollieren, wofür das Geld, also bevor der Verein vor Ort eine Überweisung bekommt, muss die Bank kontrollieren, wofür das Geld ist. Und dafür muss der Verein vor Ort berichten oder zeigen, für welchen Projekten dieses Geld ankommt und ausgegeben wird. Und da gibt es dadurch viele, viele Schwierigkeiten. Wir arbeiten mit den Eltern von dem Kindergarten vor Ort. Das heißt, wir sind keine eingetragenen Verein in Leon und konnten wir aber vor diesem Gesetz, konnten wir trotzdem unsere Projekte und die Kinder weiter unterstützen. Mit der direkten Zusammenarbeit der Eltern und einer Kommission, die im Kindergarten gebildet wurde, konnten wir ganz gut unsere Projekte im Kindergarten durchführen. Aufgrund des neuen Gesetzes könnten wir so weiter nicht mehr durch diese Struktur arbeiten und haben ja uns entschieden, leider den Kindergarten nicht weiter unterstützen. Genau, das ist sehr bedauerlich, sehr traurig für uns. Aber das sind die Konsequenzen der unverantwortlichen Politiken der Regierung. Das kann man leider nicht umgehen, weil, wie gesagt, die Organisationen vor Ort werden beobachtet. Und das ist ein Risiko für die Personen, die Mitarbeiter sozusagen vor Ort, und die Personen, die zusammenarbeiten. Das wäre ein Risiko für die Eltern, das wäre ein Risiko für die Kommission. Und das wollen wir vermeiden. Und in Leipzig bin ich auch noch in einer Gruppeninitiative von Nicaraguanerinnen, die in Leipzig wohnen, engagiert. Und diese Gruppe hat sich zusammengeschlossen angesichts der Protesten seit April 2018 und der hunderten Menschen, die bei gewaltsamen Protesten getötet getötet worden. Also diese Protesten sind gegen die Politik der Regierung, die damals 2018 noch versucht durchzuführen. Und zwar zum Beispiel das Sozialsystem wollte, Rentensystem wollte die Regierung ändern und das auch für ungünstig der Bevölkerung. Das war keine gute Politik oder keine gute Maßnahme. Und deswegen haben sie die älteren Menschen, die Redner und auch die Jugendlichen, die den Redner auch unterstützt haben, sind auf die Straße gegangen, um zu protestieren gegen diese Politik. Und die Regierung hat so mit Gewalt geantwortet. Und seitdem sind hunderte Menschen getötet worden. Wir von hier aus, also die NicaraguanerInnen, die in Leipzig wohnen, haben ja uns Sorgen gemacht. Wir konnten uns nicht damals an die Protesten anschließen und wir haben uns kontaktiert und getroffen und haben wir überlegt, was können wir machen, wir wollen was machen, wir müssen was machen und haben wir uns entschieden, Informationsarbeit in Leipzig zu machen. Und bisher haben wir ein paar Aktivitäten organisiert, wo wir zu der aktuellen politischen Situation in Nicaragua informiert haben. Und da bin ich auch immer noch engagiert in dieser Gruppe. Genau, also die Corona-Maßnahmen von der Regierung in Nicaragua sind leider unzufrieden. Am Anfang wollten sie nicht anerkennen, dass das Virus gefährlich ist und dass sie Maßnahmen ergreifen mussten oder ja und das war eher Abneigung gegen das Virus. Wie gesagt, die Regierung wollte keine Maßnahmen ergreifen und hat auch Protesten verursacht. Und das war so die Politik oder die Regierung hat so das angesehen, dass das Virus ist ein Virus der Demonstranten, der Opposition und kommt von Imperialismus und das ist eine Strafe vom Gott und sowas. Sowas hat der Präsident gesagt und sowas unmöglich. Genau, also danach haben sie festgestellt, es gibt doch das Virus, das passiert tatsächlich was und sie selber haben auch Masken getragen, wobei die Masken wurden auch als eine Position, Aktion angesehen. Jeder, der eine Maske am Anfang hatte, wurde als Teil der Opposition wahrgenommen und genau, also dadurch hat auch die Polizei sozusagen was gemacht, was dagegen gemacht. Aber jetzt, was sie nutzen auch die Maske und mussten auch noch Maßnahmen ergreifen, wobei die Maßnahmen immer noch zu Unzufriedenheiten führen.
Thank you. Das war die dritte Sendung der Reihe Leipzigerinnen aus aller Welt. Der erste Teil der Musik der Sendung stammt wie bisher aus einer Live-Performance von Athena Kondo und Steffi Nah für die Lesung HXH, die Stadt erwartet. Im zweiten Teil war das Musikprojekt Mother, ebenfalls von Athena Kondo, mit dem Stück Baiduska, eine Bearbeitung von einem traditionellen Tanz aus Thrakien, zu hören. Mein Name ist Nadja und ich bedanke mich bei Anna Jansi-Chacon für das Interview. Zur vierten Sendung der Reihe habe ich Hanna Babai eingeladen. Diese findet am 12.06. um 16 Uhr auf Radio Blau statt. Weiterhin sind bei dieser ersten Runde der Sendereihe Erika Udano, Carolina Tribauer und Athena Kondo zu Gast. Die ersten zwei Interviews könnt ihr auf liminalraum.org nachhören. Bis zum nächsten Mal.